Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast The Real Life von Sascha. Ehrlich, authentisch und frei Schnauze.
Hallo zusammen, heute bin ich bei Tanja in der Naturheilpraxis in Wiel. Hallo Tanja.
Hallo Sascha.
Danke für deine Einladung.
Gern geschehen.
Seit wann hast du diese Praxis schon hier?
Ich habe die Praxis seit dem April 2022 und vorher habe ich einfach bei mir daheim massiert. Einfach so Bekannte und Kollegen. Genau.
Hast du vorher was anderes gemacht, berufliches? Oder
genau,
hast du das von Anfang an gemacht?
Vorher habe ich eine Pharmaassistentin gelernt und habe in der Apotheke gearbeitet. Und habe dann, als ich nachher in der Apotheke gearbeitet habe, berufsbegleitend die Ausbildung zur Naturheilpraktikerin gemacht.
Okay. Hast du das schon von immer vorgehabt oder ist das mit der Zeit gekommen? Wie bist du darauf gekommen?
Also das war eigentlich so ein Prozess. Wo ich in der Apotheke war, habe ich schon ein bisschen gemerkt, das würde mich mega interessieren. Und dann habe ich nach der Lehre noch die BMS gemacht, die gesundheitlich.
Und was ist BMS nochmal? Für die Nicht-Schweizer.
Das ist einfach so eine Vorschule, sag ich jetzt mal, falls du studieren gehen willst. Okay. Musst du die häufig machen, dass du zum Beispiel einen Bachelor kannst machen, musst du BMS machen. Und da gibt es verschiedene Fachrichtungen, wie das willst du machen. Genau. Okay. Und dort war aber noch so ein das Thema, will ich noch irgendwo studieren, was will ich, haben wir noch Ärztin überlegt und mich dann schlussendlich dann aber wirklich dann gefunden hatte, Naturheilpraktiker. Das ist dort, wo ich hin will, das ist der richtige Weg und mich dann so entschieden, genau.
Okay, aber beißt sich das nicht ein bisschen mit, du hast gesagt, du hast mal überlegt, Ärztin vielleicht zu werden, die sind da eher immer so mit Medikamenten und als Naturheilpraktikerin ist man ja nicht so auf Medikamente, oder? Also eher mit homöopathischen, ich kann es gar nicht aussprechen, Mitteln, oder?
Also das ist richtig. Also es ist so, als Naturheilpraktikerin will man natürlich möglichst natürliche Mittel nehmen. Aber es ist bei teilweise Erkrankungen auch einfach wichtig, dass man die Schulmedizin trotzdem hat. Also ich finde es wichtig, dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander. Und durch das, dass ich die Lehre natürlich in einer Apotheke gemacht habe, kenne ich die schulmedizinische Seite sehr gut. Hat mir auch immer sehr gefallen, als ich dort gearbeitet habe. Und das ist dann eigentlich erst mit der Zeit gekommen, dass ich dann eben so mehr zu der Naturheilkunde mich hinzuhören gefühlt habe, so ein bisschen back to the roots mäßig. Aber auch jetzt ist es nicht so, dass ich irgendwie die Schulmedizin verteufle, sondern eben es hat beides seine Berechtigung und darf beides sein. Und auch als Arzt gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie das du praktizieren willst. Da sind ja dann auch nicht alle stur schulmedizinisch unterwegs, von dem her.
Okay.
Genau. Super. Geht beides.
Super. Jetzt heißt deine Praxis ja Naturheilpraxis TEN. Was heißt denn TEN? Wofür steht das?
TEN steht für traditionelle europäische Naturheilkunde. Und da kennt man zum Beispiel die Fachrichtung TCM, das wäre dann die chinesische Medizin. Dann gibt es Ayurveda und Europäisch. Das sind einfach die drei verschiedenen Fachrichtungen, die man wählen kann. Und bei mir, wo es um den Weg gegangen ist, wo will ich die Schule machen, wie will ich es machen, habe ich mich einfach für die Europäische entschieden, weil ich selber auch Europäerin bin und habe gefunden, das ist einfach authentischer. Ich bin sehr gerne auch in der Natur, in den Bergen und finde es natürlich schön, wie man die einheimischen Heilkräuter verwenden kann, statt wenn man sie irgendwo vom Ausland her nimmt. Und das ist eigentlich dann auch der Grund gewesen, wieso dass ich mich für TEN entschieden habe und nicht für TCM.
Okay. Genau. Also gibt es mit Aloe Vera, chinesisch und das europäische. Und bezieht sich alles auf, Aloe Vera ist ja auch eine Pflanze, oder?
Ayurveda.
Ayurveda?
Genau, Ayurveda ist eine.
Ja.
Dann TCM und TEN, das sind so die drei Hauptfachrichtungen.
Ah, okay.
Genau.
Das Chinesische hat aber nichts mit Akupunktur zu tun. Weil
wird
ich
dort häufig,
verbinde das meistens immer mit...
Genau, das wird häufig dort auch gemacht. Also TCM ist sehr klassisch mit Ausschröpfen, aber eben auch Akupunktur. Aber die machen natürlich auch vieles mehr. Also die tun auch Ernährungen speziell auf Typen abstimmen und auch eben viel mit Kräutern arbeiten. Dann mit den Meridianen, das sind so die Energiebahnen im Körper. Mhm. Genau. Wo es einfach ein andere Umsetzungen machen, aber so die Idee von diesen drei Fachrichtungen ist eigentlich überall so die gleiche.
Genau. Okay, cool. Jetzt habe ich gesehen, was du alles anbietest auf deiner Internetseite. Es sind ja nicht nur klassische Massagen und Fußreflexmassagen. So. Das Erste, was ich gelesen habe, war Kolonmassage. Was ist das?
Kolonmassage ist eine Bauchmassage, wo man eigentlich vor allem natürlich auf den Magen-Darm-Trakt will wirken, wo man in Verlaufsrichtung vom Darm eigentlich massieren tut und so
zum Anregen von der Verdauung.
Zum Anregen oder Regulieren kann man auch sagen. Also da kann man bei Verstopfung zum Beispiel sehr gut, aber auch bei anderen Verdauungsbeschwerden kann man mit einer Kolonmassage sehr gut arbeiten. Man tut auch das Lymphsystem im Bauchraum aktivieren, wo dann auch wieder entgiftend wirken tut. So eine Bauchmassage ist meistens auch sehr entspannend. Also man kommt dann mehr in den Parasympathikus. Das ist vom Nervensystem ja das Nervensystem, das mehr für Ruhe und Entspannung ist, wo ja dann auch wieder wichtig für die Verdauung ist. Wo der Sympathikus eben mehr für die Aktivität, eben auch so in Stresssituationen ist der Sympathikus sehr aktiv. Und mit der Bauchmassage kann man wirklich von dieser Sympathikotonenlage, also wo man eben im Stress drin ist, mehr in die Ruhe kommen. Darum sind es wirklich verschiedene Ansätze, also eben zum einen Verdauungsförderung, die Entgiftung, aber eben auch so ein bisschen das Nervensystem regulieren, was man mit der Bauchmassage sehr gut machen kann.
Okay. Klingt interessant.
Ist es auch.
Dann gibt es noch dieses Bauenscheitieren. Das habe ich mal durchgelesen. Das klingt brutal. Du ritzt die Haut auf und dann kommt irgendein Mittel da drauf?
Also oder? Es ist so, es tönt brutal, ist es aber nicht. Also ich habe wirklich so einen Nadelkopf, mit dem tue ich die Haut anreizen, leicht anstechen. Aber es geht nicht so tief, dass man dort blüht. Also es ist wirklich rein oberflächlich. Es ist ein bisschen unangenehm, sage ich jetzt mal, das Pieksen. Aber es ist jetzt nicht unschlimm. Und nachher tut man dann eben das Baunscheidöl, nennt sich das, auftragen. Und das hat dann Nelkenöl, Wacholderöl und Histamin drin. Und wirkt eigentlich sehr gut schmerzlindernd, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, lymphflussfördernd. Und da kann man dann halt wirklich sehr gut eben bei Verspannungen zum Beispiel brauchen, aber auch bei ganz anderen Beschwerden, wo man wirklich zum Beispiel reflektorisch auf gewisse Organe will wirken, kann man mit dem Bauenscheitieren sehr gut arbeiten. Und nachdem man das aufgetragen hat, entsteht eigentlich so ein bisschen ein Brennen, ein Juckreiz. Die Haut wird eben auch so ein bisschen rot. Und es bildet sich dann eigentlich Quaddeln, ähnlich wie wenn du in eine Brennnessel längst. Also es ist dann so ein bisschen erhaben. Und das ist eigentlich, wo man sieht, der Lymphfluss, der aktiviert wird, der dann eben in diesen Quaddeln innen ist, wo dann aber auch wieder zurückgeht und so eben eigentlich die intensive Entgiftung von dem Gebiet dann auch bewirken tut.
Also ist dann nur lokal an der Stelle, wo du es aufgetragen hast?
Genau. Okay. Das ist einfach die Region, wo man dort schafft. Dort hat man dann die Symptome, sage ich jetzt einmal. Das ist dann nicht, dass der ganze Körper auf einmal Quaddeln überkommt, sondern nur dort, wo ich die Haut auch angeritzt habe und nachher den Öl drauf dran. Genau.
Okay. Und das hast du gesagt, da ist Nelke, Wacholder und Histamin drin, gell? Also ist das nicht so Allergiker, gell? Wahrscheinlich.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie stark dass man allergisch ist und auf was. Also wenn man wirklich sehr starke Allergien hat, dann sollte man das natürlich nicht anwenden. Beziehungsweise es gibt noch spezielles Bauenscheitöl ohne Histamin, gerade für so Fälle. Dann ist natürlich die Reaktion auch weniger intensiv. Also die Quaddelbildung gibt es dann weniger. Es ist dann mehr einfach die Rötung, die dann entsteht, dass die Durchblutung auch gefördert wird.
Okay.
Darum gibt es auch die Alternative für die Allergiker, genau.
Okay, super. Dann gibt es die Auriculotherapie. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Auriculotherapie.
Auriculo, okay. Was ist das genau?
Das ist Ohrakupunktur oder Akupressur. Das ist eigentlich, dass ich mit einem Stäbli am Ohr arbeiten tue. Und da hat man eigentlich auch Reflexzonen wie an den Füßen, sage ich jetzt einmal.
Aber du machst ja keine... Ich habe vor Jahren mal so Ohrakupunktur gemacht, zum Versuch zum Abzunehmen. Mhm. Da haben dann richtig so Nadelchen reingeschossen, wie in Akupunktur. Da gibt es so bestimmte Punkte.
Also reingeschossen, es ist durchgegangen wie ein Ohrringli oder schon nur oberflächlich?
Nein, schon reingeschossen. War wie so ein Magnet, da musste man alle paar Tage mit so einem Magnet dann noch drüber gehen. Da gibt es so spezielle Punkte im Ohr anscheinend.
Mhm. Also von den Punkten her ist es das Gleiche. Mhm. Bei mir ist das Verfahren einfach anders. Also ich habe entweder, also zuerst gehe ich eben mit dem Stäbli Punkte abfahren, behandeln, gerade wenn du quasi noch da bist.
Mhm.
Und dann kann man wirklich einen Punkt längerfristig therapieren, wenn man so wie Sämli drauf tut. Also das eine sind Nelkensämli, es gibt aber auch auf Silber- oder auf Goldbasis, wo dann so Kügel drin sind, wo man dann auf diese Stelle draufklebt. Und dann kannst du das eigentlich selber weiter therapieren, dass du immer wieder auf diese Stelle draufdrückst und dann wird das Reflexzonengebiet immer wieder aktiviert. Und eben, da kann man auf Organ, da kann man aber auch eben gewisse Gelenke, sag jetzt mal, Schultergelenk, Hüftgelenk, Fuß, was auch immer. Dann gibt es aber auch Punkte für das Hormonsystem oder es gibt so schmerzlindernde Punkte, entspannende Punkte. Das sind dann so Oberbegriffe für gewisse Sachen, wo man auch auf das Nervensystem sehr gut kann einwirken kann. Je nachdem, was das man halt hat. Darum ist es etwas anders wie Fußreflex. Es ist etwas weniger entspannend wie ein Fußreflex. Das ist ja immer sehr schön, sage ich jetzt einmal. Die Ohrpunkte können zum Teil auch etwas schmerzhaft sein. Aber man hat halt wirklich den Vorteil, dass man das über einen längeren Zeitraum halt drauflassen kann und immer wieder aktivieren. Und das andere ist dann wirklich hier Akupunktur, wo man dann die Nadel drin tut. Mhm. Ähnlich wie eben bei der TCM, wo du vorher gesagt hast.
Ah, okay.
Aber auch nicht durch, sondern wirklich einfach oberflächlich.
Ja. Okay. Gut. Dann bietest du noch an das Schröpfen.
Mhm.
Ja, das durfte ich ja eben mal das erste Mal in meinem Leben selber erfahren. Das hat sehr gut getan. Ich sehe zwar jetzt leicht misshandelt aus.
Auf dem Rücken. Das ist so, ja.
Das ist jetzt nicht nur für die Durchblutung, oder? Auch zum Entspannen von der Muskulatur.
Mhm. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie oder wo dass man tut schröpfen. Also meistens mache ich zuerst eine Schröpfkopfmassage. Mhm. Und mit der Massage kann man so ein bisschen den Energiefluss fördern, regulieren. Man kann wirklich die Verklebungen im Bindegewebe lösen. Das spürt man dann auch sehr gut, wenn man so auch über gewisse Stellen geht, wo es ein bisschen verhackter ist.
Ja.
Man kann eben mit dem auch den Lymphfluss anregen und durch Blutung anregen. Wo man auch so sagt, dass man natürlich die ganze Entgiftung auch fördern. Weil wenn mehr Blut reinkommt, kommen zum einen mehr Nährstoffe in das Gebiet. Zum anderen werden aber dann natürlich auch Giftstoffe besser wieder abtransportiert über das Blut oder das Lymphsystem. Und eben zuerst mache ich das meistens in Form von einer Massage. Dann sehe ich dort auch, welche Gebiete zeigen sich wie. Also es gibt dann Stellen, die sind vielleicht zu hell, wo man ein bisschen sieht, okay, da ist zu wenig Durchblutung, zu wenig Wärme da. Dann gibt es einige, die gerade blau werden, wo man sieht, okay, da ist wie ein Hitzestau. Anhand von diesen Sachen kann man dann auch entscheiden, gut, tue ich blutig schröpfen oder trocken schröpfen. Okay. Und beim trockenen Schröpfen ist einfach, dass man eben das Vakuum dann macht. Und dann bildet sich dann später eben eventuell so ein Bluterguss, sage ich jetzt einmal. Und beim blutigen Schröpfen ist das Verfahren genau gleich. Nur, dass ich zuerst mit einer Lanzette so die Haut anpieksen tue.
Okay.
Ähnlich wie wenn man zum Beispiel einen Finger einen Pieks macht zum Blut nehmen. Ein bisschen weniger tief, aber auch so ein bisschen vom Prinzip her gibt es dann mehrere so Stellen, sage ich jetzt mal 5 bis 6 so Einstichstellen. Dann tut man den Schröpfkopf drauf und dann zieht man natürlich das Blut raus. Und mit dem hat man nochmal ein bisschen intensivere Entgiftung, sage ich jetzt einmal. Und vor allem, wenn es hitzig ist, kann man mit dem die Hitze wie abtransportieren. Also wenn's
eben deswegen machst du auch diese Schröpfe mit dem Feuer, habe ich gesehen.
Genau, dann hast du halt wirklich das auch mit dem Glas, wo du dann nachher den guten Balles auch dann reinigen kannst.
Ja. Okay. Also das Schröpfe kann ich echt nur empfehlen, hat es gut getan.
Super.
Ja. Du hast das ja bei mir verbunden mit dieser Triggerpunkt-Massage, oder wie das heißt. Gell? Mhm. Sehr schmerzhaft, aber hat echt gut getan. Ja.
Da vielen Dank
nochmal.
Gern.
Jetzt habe ich gesehen, du bietest noch Diagnostik an, zum Beispiel Iris-Diagnostik. Mhm. Was kannst du sehen an der Iris?
Also bei der Iris-Diagnostik, das mache ich meistens im Erstanamnesegespräch. Dort reden wir zuerst einmal, okay, um was geht es, wieso ist man da, was sind Beschwerden, was hat man schon probiert etc. Und dann können wir verschiedene Diagnostikmöglichkeiten dann eben anschauen, was macht in dem Fall am meisten Sinn. Und bei der Iris-Diagnostik ist es eigentlich so, dass ich mit dem Iris-Mikroskop Fotos von beiden Augen mache. Und dort sieht man eigentlich Organ reflektorisch auch wieder. Und
Auswirkungen der Organe sieht man auch in der Iris.
Ja, also du siehst in dem Sinn, wo sind so ein bisschen die Stärken, Schwächen vom System. Also die Iris-Diagnose ist eigentlich so ein bisschen das Basissystem, wie läuft der Körper oder wo drüber läuft der Körper. Im Krankheitsfall zum Beispiel sieht man einfach so ein bisschen die Schwächen. Es gibt ja Leute, die sagen, da, wenn ich krank werde, habe ich immer Magen-Darm. Oder wenn ich krank werde, habe ich immer Husten. Oder Blasenentzündung. Das sind so die Richtungen, wo das System geht, sieht man sehr gut auch im Auge.
Okay.
Und dann sieht man wirklich, wie ist die Verdauung, wie ist der Stoffwechsel, wie funktioniert die Entgiftung, falls dort etwas nicht gut ist, wo hockt es, welches Entgiftungsorgan ist primär das Problem, ist es die Leber, ist es die Niere, ist es das Lymphsystem, ist es über die Milz. Genau, und sieht dann einfach so gewisse Tendenzen, wo man kann den noch spezifisch, sage ich jetzt einmal, einen Therapieplan auf das anpassen.
Okay.
Es ist aber so, das Basisprogramm, sage ich, bleibt trotzdem. Also ich kann dir zum Beispiel auch nicht irgendwelche Tröpfchen geben, auf einmal hast du blaue Augen. Also das ist wie gegeben. Aber man kann natürlich das System oder den Körper speziell unterstützen, dass dann die Beschwerden trotzdem weggeht. Okay.
Aber du siehst das nur mit dem Mikroskop, he? Muss genau, ich mir jetzt nicht Gedanken machen, wenn man mich anguckt, dass ich die Augen zuhalten muss? Oder?
Also ein paar Sachen sieht man. Also beim braunen Auge ist es so, da sieht man es ein bisschen weniger gut. Beim blauen Auge, je nach Lichteinfall, sieht man wirklich auch schon ein paar Themen.
Hast du jetzt Glück gehabt.
Okay. Genau.
Okay. Aber passiert dir das schon mal, dass wenn du dich mit Leuten unterhältst, dass du dann denkst, oh, da könnte da echt?
Ja, oder? Also da haben wir natürlich verschiedene Tools, sage ich jetzt einmal in der Naturheilkunde, wo man halt so gewisse Themen schon anschaut und sieht, sei es jetzt in der Iris oder bei der Haut oder bei der Haltung oder was auch immer. Das ist halt, wenn man das den ganzen Tag macht, ja, stellt man das nicht einfach so ab, aber genau, das ist ja auch immer mega spannend und man lernt selber ja immer etwas dabei.
Ja, cool, klingt interessant. Dann ist wahrscheinlich diese Dunkelfeld-Blutmikroskopie, sowas ähnliches, nur mit Blutal.
Jein. Also beim Dunkelfeld ist es so, da nehme ich eben einen Tropfen Blut vom Finger und dann schauen wir es zusammen auch unter dem Mikroskop an. Und das ist wirklich mega schön, du siehst wirklich das lebendige Blut, also das bewegt sich auch noch. Und anhand von dem haben wir eigentlich verschiedene Stufen, sage ich jetzt mal. Zuerst haben wir so ein Gesamt Bild, wo wir ein bisschen weiter entfernt sind, wo man mal einfach grob sieht, wie ist das Verhältnis weiße oder rote Blutkörper, sieht man schon Verklebungen, Stauungsthematik etc. Und dann geht man eigentlich immer tiefer und näher ran, bis man dann wirklich das rote Blutkörper oder das weiße gross sieht und dann wirklich die Membran auch sieht. Und anhand von dem kann man dann wirklich sagen, wie ist der Säure-Base-Haushalt? Gibt es irgendwelche Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin B12, Eisen oder Aminosäuren, die fehlen? Man sieht auch aufgrund der Formen, ist zum Beispiel eine Leberthematik oder Nieren, wo die Entgiftung nicht optimal ist. Da sieht man dann ganz viele so verschiedene Sachen. Und da ist dann halt wirklich etwas, das ist sehr aktuell. Wirklich jetzt, wenn du da bist, sieht man das. Mhm. Dann kann ich dir irgendetwas empfehlen oder du machst irgendetwas und dann kann man wieder machen. Und dann sieht das Blut dementsprechend auch anders aus.
Okay.
Also, wobei der Iris-Diagnose genau halt viel langsamer ist, beziehungsweise zum Teil Sachen sich gar nicht werden ändern. Und beim Blut hast du halt den Vorteil, du kannst wirklich ein bisschen schauen, okay. Was ist gegangen. Genau.
Okay. Also eigentlich sinnvoller als die Iris-Diagnose.
Würde ich so nicht sagen. Ich komme halt immer darauf an, wieso bist du bei mir? Wenn jetzt zum Beispiel mehr das Nervensystem das Thema ist, ist natürlich die Iris-Diagnose spannender. Da sieht man im Blut nicht immer gleich viel. So ein bisschen Stress sieht man natürlich, aber sonst also die Organe untereinander gibt es solche, die sich gegenseitig negativ beeinflussen, wo wir die Ursache für deine Symptome sind, sieht man im Dunkelfeld nicht. Also im Dunkelfeld finde ich so Thema Müdigkeit, Immunsystem, finde ich das sehr spannend, aber da ist halt immer individuell. Meistens die Leute, die zu mir kommen, kennen jenste Sachen und dann muss man halt ein bisschen herausfinden, was am meisten Sinn macht oder auch was die Leute am meisten interessiert. Die einen finden, da finde ich cool und da nicht. Oder haben schon Erfahrungen? Ja, da muss man halt immer ein bisschen schauen, was das gerade
zum Teil passt. Hast du auch viele Kunden, die einfach mal kommen, um das alles kennenlernen oder kommen die schon speziell mit gewissen Themen?
Also mit Themen kommen jetzt normalerweise schon. Also ganz gesund, einfach so, hey, es würde mich mal interessieren, gibt es fast nie. Hat es auch schon gegeben, aber selten, sage ich jetzt einmal. Und die einen kommen wirklich, die haben die ganze Homepage studiert und finden, ich will unbedingt Dunkelfeld. Und dann kann es schon sein, dass ich dann sage, ja, Iris-Diagnose würde jetzt in deinem Fall vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen. Dunkelfeld schließt sich aber auch nicht aus. Wir sehen da dort gewisse Themen. Dann können wir das gerne auch so machen. Also, da kommt halt...
Alles kombinierbar.
Alles kombinierbar, okay. Genau. Man kann auch das eine mal das eine machen und das andere mal das andere. Von dem her.
Okay.
Genau.
Super. Dann gibt es noch die Zungendiagnose und die Haaranalyse. Zungendiagnose ist mehr fürs Verdauungssystem, habe ich gelesen auf deiner Homepage.
Ja, also es ist Iris, Zunge, Pulsdiagnose. Das sind so die drei Hauptdiagnosemöglichkeiten der traditionellen europäischen Naturheilkunde, sage ich jetzt einmal. Die anderen sind dann bei mir mehr sonst noch dazugekommen. Und bei der Zungendiagnose ist es wirklich so, da schaut man die Zunge von vorne, von der Seite und dann einmal noch von unten an. Man sieht zum einen eben die Verdauungsleistung, wie ist die, wo hat es vielleicht Themen, wenn es hat. Man sieht aber auch, wie ist so ein bisschen der Fluss, sage ich jetzt einmal, also wenn eine gestaute Unterzungenvene ist, sieht man, dass eben so ein bisschen plätorische Zustände sind. Also das ist eben dann, wenn eben so ein bisschen die Durchblutung nicht ganz optimal ist in gewissen Bereich. Und dann sieht man auch, wo ist es mehr im Milzsektor oder ist es mehr in der Leber, wo die Stauung ist, genau, wo man dann so ein bisschen auch wieder sehr gut halt mit der Iris kombinieren kann, Zungen- und Pulsdiagnose. Mit Zungen und Puls, da sehen wir aktuelle Themen.
Bei da Puls, was siehst du, wenn du jetzt einen Puls fühlst? Du merkst auch theoretisch nur, ob der schnell oder langsam oder stark ist.
Ja,
hat das mit den Organen oder so zu tun?
Auch, genau. Okay. Also es ist so, dass ich eigentlich drei Finger beim Handgelenk tue. Und dann spüre ich einfach mal, wie ist die Fülle vom Puls, wie ist die Regelmäßigkeit, Geschwindigkeit. Über das kann man schon sehr viel sagen in Bezug auf auch so ein bisschen das Temperament, das ein Mensch hat. Aber auch, eben, ist etwas zu hitzig, ist etwas zu kalt, da tun wir halt in der Naturheilkunde sehr viel anschauen. Und dann hast du auch wieder Reflexzonen. Also zum einen hast du Nieren, dann hast du die Leber, Herz, Lunge, Milz und Magen. Wo man dann eigentlich schauen kann, wo ist welches Thema, sage ich jetzt einmal. Eben, kann auch sein, im einen ist eine Fülle, im anderen ist eine Leere. Ja, das ist...
Du merkst den Unterschied, wenn du die drei Finger da auf den...
Genau, du kannst entweder
alle... Also ich merke da überhaupt keinen Unterschied. Ich bin froh, wenn ich ihn schon spüre jetzt.
Ja, also da ist natürlich so ein bisschen es sich müssen antrainieren, sage ich jetzt einmal. Also allgemein würde ich sagen, sind meine Fingerbeere ein bisschen sensibler geworden wie früher, wenn du auch in der Massage spürst, dann irgendwann, okay, wo hockt es, was ist. Da kannst du dann natürlich bei der Pulsdiagnose auch nutzen. Und wenn du es noch nie gehört hast, noch nie gemacht hast, ein bisschen schwieriger ist, sage ich jetzt einmal.
Okay.
Ja.
Ja, ich versuche es immer so nachzuvollziehen, zu verstehen, aber
nur. Ja.
Also wenn jetzt mein Puls, sagen wir mal, der fühlt sich jetzt langsam an, aber stark.
Mhm.
Was sagt denn das jetzt über mein Temperament aus?
Also
du bist ja so ein Südländer, musst du ja dann einen richtig starken und schnellen Puls haben, so würde ich mir das jetzt vorstellen. Oder?
Kann man so ein bisschen sagen, also in der Naturheilkunde gibt es eigentlich so ein bisschen den Sanguiniker, den Choleriker, den Phlegmatiker und den Melancholiker.
Okay.
Wo man eigentlich eben so ein bisschen die verschiedenen Wärme, Kälte- und Feuchtigkeitsthemen sagt. Also beim Sanguiniker ist eigentlich das Temperament so warm und feucht.
Mhm.
Dementsprechend auch der Puls dann so ein bisschen weicher, ausgeglichener, regelmäßiger. Also hat eine Wärme, aber gleich nicht so zack. Beim Choleriker ist dann das Gefäß sehr hart, so ein bisschen Hochspannungsleitung, sage ich jetzt einmal.
Mhm.
Eben hitzig, also meistens auch schnell, sage ich jetzt einmal, von der Frequenz her. Beim Melancholiker ist das Element Erde, das ist eigentlich kalt und trocken.
Mhm.
Und selbst ist dann so mehr wie eine Schlange, hast du das Gefühl, tut sie so ein bisschen in der Tiefe unten ganz fein, muss richtig so ein bisschen suchen gehen.
Okay.
Ist meistens auch ein bisschen langsam, aber wenn das eben das Thema von der Kälte ist. Und eben die Fülle, also durch das, dass es trocken ist, ist ja eben die Feuchtigkeit auch wenig und darum hast du auch nicht so ein Gefäß, sage ich jetzt einmal. Und beim Phlegmatiker, da bist du auch dem Element Wasser zugeordnet.
Mhm.
Und da bist du eigentlich kalt und feucht. Dementsprechend kannst du dir auch den Puls so ein bisschen vorstellen, der ist so ein bisschen voller, der ist so ein bisschen langsamer, so ein bisschen gemögig. Ja, genau, das ist dann mehr so ein bisschen beim Phlegmatiker.
Okay, also machst du jetzt, wenn du Leute kennenlernst, fühlst du erstmal den Puls? Oder?
Genau, ja. Immer. Nein. Im Alltag okay. Schon nicht ganz, ja, aber
okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Klingt interessant.
Ist es, ja, sehr.
Was ist denn die Antlitzdiagnose? Mhm. Antlitz ist ja, wenn ich dich angucke, dein Antlitz, oder?
Mhm.
Und dann, was liest du daraus aus den Menschen?
Also es ist eine Psychophysiognomik. Das ist eigentlich so, dass man das Gesicht anschaut zum Beispiel und dann hat es auch da wieder Reflexzonen für gewisse Organe zum einen, zum anderen aber auch für gewisse so ein bisschen, Eigenschaften vom Mensch, Charaktereigenschaften, wo man so ein bisschen etwas daraus schliessen kann. Und anhand von irgendwelchen Verfärbungen zum Beispiel, also wenn etwas eher bläulich ist, ist etwas eher stark gerötet, ist etwas ganz hell, weiss, ist etwas glänzig, ist etwas matt, kann man dann bei diesen Organreflexzonen zum Beispiel auch sagen, okay, da ist dieses oder jenes Thema.
Also könntest du jetzt so spontan ganz schnell irgendwas feststellen bei mir, oder?
Also ist immer auch so ein bisschen vom Licht her. Bei dir ist es jetzt zum Beispiel so, dass du eher ein bisschen Verdunkelungen unter den Augen hast.
Okay.
Das kann zum einen so ein bisschen Ferrum Phosphoricum von der Schüsslersalz ein Thema sein. Also das wäre so das Eisen, wo das gerne macht. Das kann aber auch so ein bisschen Übernächtigung natürlich auch mal sein. Wenn man immer ein bisschen Schlafmangel hat, immer ein bisschen Stress hat, kann sich das dann so äußern. Aber das ist so einfach ganz, so
aber gesagt, trifft beides gut.
Immer schwierig. Und dann auch da in der Mitte, neben der Nase beim Auge zu, hast du so ein bisschen bläuliche Verfärbung. Da haben auch sehr viele Leute. Und das ist eigentlich auch so ein Zeichen, dass man eher im Sympathikotonenbereich ist, also mehr in der Aktivität wie in der Ruhe,
okay.
Wo man so ein bisschen sieht, das ist so ein bisschen überreizt.
Aha, also schaffe ich zu viel.
Du schaffst zu viel. Okay. Müsstest mal mit dem Chef reden.
Mach ich. Das ist gut. Gute Idee.
Gut.
Das war, glaube ich, so alles, was du anbietest von Diagnostik und so, gell? Und Massagen. Aber du gibst ja auch noch Therapien, zum Beispiel für Blutegel. Mhm. Wo kriegst denn du Blutegel her, so einfach so? Wo kriegt man denn Blutegel her?
Ja, also es ist so, ich arbeite mit den medizinischen Blutegeln. Mhm. Die bestelle ich bei der Chiromed. Die ist gerade zu Bronschhofen, das ist für mich natürlich gäbig. Da kann ich die gerade abholen gehen. Andere müssen die bestellen und dann wird es per Post verschickt.
Okay.
Und ja, das ist eigentlich so, dass man die auch sehr vielseitig kann anwenden kann. Also Blutegel tun ja in dem Sinn dich beißen und dann dein Blut trinken. Und über den Speichel, wo der Blutegel eigentlich über den Biss dir ja abgibt, nimmst du die ganzen Wirkstoffe, die in dem Speichel sind, auch auf. Und da haben sie das wirklich auch untersucht. Da hat mehr als 30 verschiedene Wirkstoffe. Zum einen sind sie sehr gut schmerzlindernd, entzündungshemmend, blutverdünnend, Immunsystem regulierend. Dementsprechend kann man es natürlich auch sehr vielseitig anwenden. Und vor allem das Blutverdünnende, das sie haben, haben sie eigentlich vor allem gemacht, um den Wirt, sage ich jetzt einmal, zu schützen. Wenn in der Natur ist es so, sagen wir, ein Reh läuft durch den Bach und hat den Blutegel sich dort angebissen, hat dort getrunken, sich dann später geheilt und dann hat ja das Reh eine Wunde. Mhm. Und wenn der Blutegel blutverdünnende Eigenschaften abgibt, blüht es viel stärker, das heisst, die Wunde wird auch viel besser gereinigt. Mhm. Dann gibt es viel weniger Wundinfekt und ist schlussendlich natürlich positiv für den Blutegel wie auch für das Reh. Und darum ist es auch so, dass beim Mensch, wenn ich Blutegeltherapie anwende, sage ich wirklich, es blutet fest. Also während etwa 12 Stunden kann es wirklich recht stark nachblüten.
Okay. Nachblüten noch
sogar. Genau. Okay. Also nicht nur, wenn sie da sind, sondern sie müssen dann selber wirklich auch einen guten Verband können wieder anbringen. Also ich mache natürlich da einen, aber meistens muss man den nochmal wiederholen. Okay. Wenn es halt wirklich recht fest blutet. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Blutegel du hast. Je mehr Blutegel, je mehr blutet es natürlich dann auch.
Wie lange hören die irgendwo von allein auf, Blut zu trinken? Oder?
Ja, also es gibt beides. Ich setze es an und dann gibt es einige, die trinken auch schnell und dann sind die nach einer Viertelstunde weg. Mhm. Und andere sind nach 2 Stunden noch dran.
Okay.
Je nachdem, wie aktiv, wie hungrig das es auch sind. Und wenn sie zu lange dran sind oder jemand sagt, ah, ich will nicht so lange da sein oder ich irgendwann mag man es vielleicht auch nicht mehr verleiden oder was auch immer, findet, oh, das ist das erste Mal und das letzte Mal, ich muss sie jetzt weg haben, dann kann ich die mit einem Alkoholtupfer tue ich einfach vor das Maul quasi den anheben. Da haben sie dann gar nicht gern. Und dann lösen sie sich ab und dann kann ich den Blutegel einfach wegnehmen.
Und die Blutegel, was machst du dann mit denen?
Das
kann man die einmal benutzen und dann
leider so, dass man es nur einmal brauchen kann. Und nachher tue ich die in Gefrierer. Und dann fallen die eigentlich wie in einen Winterschlaf. Und wenn du die innerhalb von 12 Stunden wieder rausnehmen würdest, dann sind die wieder quirlig werden. Okay. Aber wenn man es länger drinnen lässt, dann sterben sie dann auch wirklich. Ja.
Okay. Also werden die praktisch nur gezüchtet für einmal?
Ja, das sind wirklich so medizinische Blutegel, die einfach für einmalige Anwendungen bei uns, zumindest in der Schweiz, sind einfach wegen dem Risiko von Übertragungen von irgendwelchen Krankheiten. Ja.
Aha, okay.
Ja, wenn, eben, sobald halt Blutkontakt ist, ist man halt vorsichtig. Ja.
Hast du das selber schon mal ausprobiert?
Ja.
Okay. Also wie tut das weh, wenn die da beißen und saugen oder... Wie fühlt sich das an? Wie ein kleiner Pieks von der Spritze? Oder?
Ja, also es ist so, wir haben das in der Schule gemacht. Also das erste Mal, um natürlich nur schon mal lernen, wie setzt sich das an, was machst du mit dem? Plus spürst du es dann selber. Und dann habe ich den eben nicht können töten. Dann habe ich ihn eben mit heimgenommen und dann als Haustier gehabt.
Okay.
Und dann natürlich noch ein paar dazu bestellt, wenn ich gefunden habe, die dürfen ja nicht allein sein. Und dann habe ich die natürlich auch immer wieder müssen anwenden oder ansetzen, weil sonst würden sie ja irgendwann verhungern. Mhm. Und vom Gefühl her ist es wirklich so ein leichtes Brennen zum Teil. Aber es ist spannend, es ist so ein bisschen phasenweise. Also meistens dann, wenn sie so ein bisschen aktiver sind oder vielleicht sich neu ein bisschen anknabbern, merkt man es. Und dann gibt es wieder Phasen, wo du gar nichts merkst. Und auch da kommt es natürlich darauf an, wie schmerzempfindlich ist jemand und welche Regionen das man es anwenden. Es gibt natürlich so ein bisschen schmerzempfindliche Zonen, oder ein bisschen weniger, wo man es auch nicht so spürt.
Okay.
Ja.
Wie lange haben die überlebt bei dir? Musst du die dann jeden Tag ansetzen, damit die
überleben? Nein, nicht jeden Tag. Oder? Also sie könnten, je nachdem, wie aktiv dass sie sind, wie stark dass der Stoffwechsel am Schaffen ist. Also wenn es dunkel und kalt ist, ist der Stoffwechsel langsamer, als wenn es hell und warm ist. Und wenn sie wirklich einen langsamen Stoffwechsel haben, können sie bis zu 2 Jahre ohne Nahrung sein.
Ohne Nahrung?
Ja, aber ich habe es meistens so nach, je nachdem, 6 bis 12 Monate wieder angesetzt. Okay. Ja. Ja, und dann nach 2,5 Jahren sind sie dann gestorben.
Okay. Ja. Nichts mehr zu fressen gekriegt.
Nichts mehr zu fressen gekriegt. Nein. Ist halt nicht Natur. Also in der Natur können Blutegel bis zu 30-jährig werden.
Hey.
Ja, so, aber sie sind sehr heikel. Qualität vom Wasser, Temperatur vom Wasser. So ein bisschen Wechsel haben sie gar nicht gern. Und ja, das ist halt sehr schwierig, wenn man das selber so im Haus hinein hat und nicht draussen irgendwo in einem Weiher.
Ich glaube, für mich wäre das nichts.
Ja, das ist individuell, gell?
Ja. Super. Und du bietest noch Ernährungsberatung an und Homöopathie. Ich kann das nicht aussprechen. Ernährungsberatung für Diabetes oder...
Das ist auch sehr individuell, genau. Also es, man kann es bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Abnehmen, zum Willen zunehmen. Einfach allgemein für das Energielevel, sage ich jetzt einmal, kann man natürlich auch sehr viel mit der Ernährung machen. Aber auch sonst, sage ich jetzt einmal, bei Verdauungsbeschwerden, aber auch Atemwegserkrankungen oder auch nur schon bei Verspannungen könnte ich eigentlich schon sehr viel mit der Ernährung schauen, um deine auch Entgiftung, sage ich jetzt einmal, fördern. Darum ist natürlich auch die Ernährungsberatung sehr, sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich tief. Gell? Zwischendurch ist es auch noch schon während der Messe, hast du mal 2, 3 Tipps gegeben oder dann wirklich halt intensiv, wo es nur um das geht. Aber so kurz anschneiden, tue ich es eigentlich meistens auch gerade so ein bisschen bei der ersten Anamnese, frage ich auch noch schon, ja gut, was ist es denn so, was könnte man vielleicht dort noch so ein bisschen optimieren? Ja, genau.
Das klingt jetzt echt interessant. Ich bin ja Koch. Ein bisschen weiß ich auch über Ernährung, aber so von wegen Entspannung, so, da habe ich jetzt noch nichts, wüsste ich jetzt auch nichts von. Nee.
Ja.
Okay.
Ja.
Interessant, ja.
Genau.
Super.
Und Homöopathie, hast du auch noch gefragt? Genau, sorry. Ja. Also bei der Homöopathie...
Sprichst du nochmal aus, bitte?
Homöopathie.
Homöopathie, okay.
Genau.
Ah, schönes Wort.
Ja, also das ist natürlich auch wieder sehr breites Feld, sage ich jetzt einmal. Also mein ganzer Schrank ist voll mit verschiedenen homöopathischen Mitteln, wo die Stärke natürlich einen Unterschied macht. Also es gibt ja tiefe Potenzen, es gibt höhere Potenzen. Und in der Homöopathie ist es eigentlich so, je höher potenziert das etwas ist, desto intensiver wirkt es. Und das ist so ein bisschen aus der Schulmedizin so ein bisschen das Konträre, sage ich jetzt einmal. In der Schulmedizin ist ja je stärker, dass etwas vorhanden ist. Also jetzt sage ich jetzt mal, Ibuprofen 400 Milligramm ist schwächer als Ibuprofen 800 Milligramm. Mhm. Und in der Naturheilkunde ist, wenn du jetzt, sage ich mal, was nehmen wir? Arnika kennen sehr viele, so ein bisschen nach Verletzungen oder so. Wenn man es Arnika kann, ist es C30, wo es eigentlich mehr Bestandteile noch drin hat vom Arnika, wie es C1000.
Okay.
Anders von der Wirkung. Und das ist auch sehr interessant natürlich. Ja, und da gibt es dann eben eigentlich alles, was auf der Welt existiert, kannst du eigentlich homöopathisch verdünnen und dem Körper einen Impuls geben, hey, schau dir das mal an und so eigentlich wie die Selbstheilungskräfte aktivieren. Ja.
Okay. Also kommt das aus dem Aus einer Natur, aus den Pflanzen wird das hergestellt, diese Kügelchen.
Es kann aus Pflanzen, es kann aber auch aus tierischen Sachen, also zum Beispiel Apis ist ein Bienengift, wo man dort homöopathisch anwendet und darum sehr gut bei Allergien kann brauchen. Es kann aber auch aus Mineralien sein. Grundsätzlich mache ich zum Beispiel auch gerne Eigenblutnosoden, wo man einfach dein Blut homöopathisch verändert und dir gibt. Okay. Da könntest du eigentlich alles.
Aber du musst dann mein eigenes Blut trinken.
Genau, aber es ist in dem Sinne ja nicht das Blut so die rote Flüssigkeit, sage ich jetzt mal, sondern es ist ein Tropfen. Dann kann man zum Beispiel ein C1 zuerst machen, also das ist dann ein Tropfen Blut auf 99 Tropfen Wasser. Das wäre dann eben die C1-Potenz. Und dann kann man aus dem Fläschchen, sage ich jetzt einmal, wieder ein Tropfen nehmen und in 99 Tröpfchen Wasser tun. Mhm. Und dann ist es C2. Und dann tut man das immer weiter aufdosieren oder aufpotenzieren, in der Zwischenzeit noch so verklopfen. Und mit dem bringt man eigentlich Energie in das Fläschchen rein. Man tut das so wie verschütteln. Und so wird eigentlich die Wirkung auch jedes Mal noch intensiviert. Und dann nimmst du das Tröpfchen eigentlich so ins Maul. Und von der Idee her ist es eigentlich so wie an deinem Körper einen Spiegel vorne anheben. Hey, schau mal, da ist alles in meinem Blut. Das macht mir vielleicht auch Beschwerden. Schau dir das an. Gang das an. Also das kann eben bei verschiedenen allergischen Themen sehr gut sein. Das kann aber auch nur schon sein, so immer wieder krank. Kann es sein, dass einfach irgendein Virus in dir drin ist, wo dein Körper wie nicht mehr erkennt.
Okay.
Und so, wie man es homöopathisch am Körper gibt, sieht er wie die Struktur und kann vielleicht Antikörper auf das anbilden. Genau.
Aber ist das dann nicht sinnvoller? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, nimmst du mal einen Tropfen Blut, du verdünnst den mit 99 Tropfen Wasser und das davon nochmal. Ist es dann nicht sinnvoller, wenn ich den Tropfen Blut gerade selber so komplett nehme und verdünnt?
Nein, wenn das ist wie nicht die Idee von der Homöopathie. Wenn bei der Homöopathie ist eben durchs Verdünnen, sage ich jetzt einmal, die Wirkung auch intensiver. Und eben, wenn du so verklopfst, tust du eben immer wieder Energie in das hineingeben. Und darum ist es anders, wenn du direkt das Blut abschlecken würdest, als so würdest du nicht. Neben dem, dass eben dann zum Beispiel das Fläschchen einmal pro Tag drei Tröpfchen während 3 Wochen zum Beispiel nimmst und dann tut man es nochmal verstärken, dass man zum Beispiel zum C9 ins C10 macht und dann wieder nimmt. Und wenn du jeden Tag dich müsstest pieksen, um das abschlecken, ist es vielleicht auch nicht so angenehm. Und eben, es ist einfach auch nicht die gleiche Idee, sag jetzt mal dahinter, wie man es so pur nimmt, als wie man es verdünnt.
Okay.
Ja.
Machst du das auch? Trinkst du dein eigenes Blut
an? Habe ich auch schon gemacht.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja, man muss alles ja mal ausprobiert haben.
Das stimmt, ja.
Ja, wohl, genau.
Cool. Super, da klingt ja sehr interessant alles. Für jedermann was dabei. Und für jede Frau, muss ja heute gendern, ne?
Genau.
Sonst gibt es dann noch Ärger. Also das Schröpfen kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal weiterempfehlen. Mit der Triggerpunktmassage dazu. ist immer noch sehr warm.
Okay, gut.
Tut echt gut.
Schön, super.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke dir, dass du da gekommen bist.
Ja. Und
für das gute Gespräch.
Sehr gerne.
Alles Gute weiterhin.
Dir auch, danke.
Danke.